Auf den ersten Blick war es ein Abend wie viele andere zuvor im Jahre 1988. Ich lag müde im Bett, las ein Buch, das ich geliehen bekommen habe. Dieses Buch hieß Knete und forme mich. Das Buch handelte von Dr. John Graham, ein Mediziner, der es wagte, sich mit Haut und Haaren Jesus auszuliefern und wie diese Entscheidung sein ganzes Leben maßgeblich veränderte und prägte. Ich war damals noch nicht Christ, aber völlig davon fasziniert, dass dieser Mediziner offensichtlich Gott ganz real im Leben erfahren konnte und mit Gott sprach wie mit einem guten Freund. Und das packte mich, das faszinierte mich. Und ich weiß noch, ich saß dann im Bett spät abends unter dem Eindruck dieses Buches und sprach so etwas wie ein erstes Gebet. Und ich sprach: Herr, wenn es wirklich stimmt, was in diesem Buch steht, dann möchte ich das auch erleben. Dann möchte ich mich auch mit Haut und Haaren dir ausliefern. Dann möchte ich auch diese Stimme hören, deine Gegenwart erfahren. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Etwas, was ich noch nie erlebt habe. Eine Kraft kam über mich, eine übernatürliche Kraft. Sie durchflutete meinen ganzen Körper. Und dieser Abend, der auf den ersten Blick ein Abend war wie viele andere zuvor, wurde zu einem Wendepunkt in meinem Leben. Gott kam in mein Leben hinein. Und was geblieben ist nach 22 Jahren, ist eben diese Faszination. Und das, was mich heute noch so packt, ist, dass eben Gott ganz konkret in das Leben von Menschen hineinspricht, sie führt und leitet. Und dass ich einer von ihnen sein darf. Die Stimme, die mich leise beim Namen ruft. In einer lärmenden Welt Gottes sanftes Reden hören. Das ist das überschreibende Thema einer zweiteiligen Botschaft, über die ich mit euch gemeinsam nachdenken möchte. Ein ganz wichtiges Thema. Es geht einerseits um die Stimme, die jeden von uns leise beim Namen ruft, die Stimme Gottes. Und es geht um die lärmende Welt, um die lauten Stimmen dieser Welt, die eben diese sanfte Stimme Gottes oftmals auch unterdrücken. Nächstes Mal in 14 Tagen liegt der Akzent mehr darauf, wie Gott spricht, welche Mittel und Kanäle er benutzt, um uns anzusprechen, zu führen und zu leiten. Der Titel ist programmatisch zu verstehen. Ich denke, wir alle erfahren das irgendwo. Es gibt so viel laute Stimmen, die tagtäglich nach uns rufen, die uns zerren, die uns ziehen. Und in diese laute Welt hinein möchte Gott ganz sanft, leise sprechen. Heute Morgen hat er bereits zu dir gesprochen. Ganz sicher. Durch die Schöpfung beispielsweise. Und was meine Sehnsucht ist, dass wir in der Sensibilität wachsen, eben auch auf unserer Glaubensreise sensibler zu werden für diese eine sanfte Stimme. Das ist meine Sehnsucht, die ich mit euch gemeinsam teilen möchte. Gottes Stimme hören, ist das nicht eine gewagte Vorstellung? Manche meinen, das ist sogar anmaßend und kann sogar gefährlich sein. Denn wie oft wurde schon Gottes Reden missinterpretiert, falsch verstanden, verzerrt. Wie viele Menschen sind schon aufgetreten und haben gesagt, so spricht der Herr. Und dann hinterher stellte sich heraus, es war offensichtlich doch nicht so, es hat doch nicht der Herr gesprochen. Es stimmt. Es ist ein Risiko, auf Gottes Stimme zu hören. Sie kann falsch verstanden werden. Sie kann missinterpretiert. Sie kann verzerrt werden. Man kann sie sogar missbrauchen, die Stimme Gottes. Und dennoch bin ich überzeugt, dass wir dieses Risiko, auf diese eine sanfte Stimme zu hören, eingehen sollten. Denn was ist, wenn wir dafür geschaffen sind, Gottes Stimme zu hören? Was ist, wenn wir Menschen einfach nicht wirklich richtig gut funktionieren, ohne auf diese Stimme zu hören? Ist es in Wirklichkeit nicht anmaßender und gefährlicher, das Leben bewältigen zu wollen, ohne auf Gottes Stimme zu hören? glaube schon. Glaube zutiefst, dass wir alle Risiken eingehen sollten, die auch mit dem Hören auf die Stimme Gottes verbunden sind, weil wir dafür geschaffen sind, eben diese eine sanfte Stimme zu hören. Das ist meine Überzeugung. Darum stehe ich heute Morgen hier und möchte auch mit euch gemeinsam über das ganz wichtige Thema nachdenken. Es gibt laute Stimmen, die nach uns rufen, weltliche Stimmen. Und es gibt diese eine sanfte Stimme. Und in diesem ersten Teil möchte ich mit euch gemeinsam über diese eine sanfte Stimme, die uns ganz leise beim Namen ruft, nachdenken. Die Frage, die mich seit langem gerade im Zusammenhang mit diesem Thema beschäftigt, ist, wie kann ich ganz persönlich und praktisch diese eine sanfte Stimme von den lauten Stimmen der Welt unterscheiden? Drei biblische Ansätze, Leitlinien habe ich entdeckt. Erstens einmal möchte ich sagen, die sanfte Stimme Gottes ruft immer uns in die Herzensbeziehung. Das ist mir immer mehr bewusst worden in den letzten Jahren, dass es beim Hören auf die Stimme Gottes nicht so sehr darum geht, von Gott her zu hören, was ich tun soll, als eine Art Bedienungsanleitung zu halten, wie mein Leben funktioniert, sondern dass es in erster Linie gerade in Bezug auf dieses Thema darum geht, wie ist meine Reaktion auf den Ruf Gottes hin in die Herzensbeziehung zu ihm. Ich kann beispielsweise meinen Kindern meine Anliegen, meine Bedürfnisse kundtun. Ich kann ihnen eine Anleitung geben, wie ihr Leben funktionieren könnte. Aber was macht das für einen Sinn, wenn sie mich nicht kennen? Sie setzen dann vielleicht meinen Willen um, aber ohne mich als Papa zu kennen. Dallas Willard sagt Folgendes: Die Zwanghaftigkeit, mit der man nur alles tun will, was Gott gebietet, kann genau das sein, dass es unmöglich macht, die Person zu sein, zu der er uns berufen hat. Habt ihr das gehört? Wir können ernsthaft nach Gottes Willen und Führung fragen. Wir können das tun, was wir meinen erkannt zu haben, was wir aufgetragen bekommen haben von ihm. Und doch nicht, sagt Dallas Willard, die Persönlichkeit sein, die Gott eigentlich meint. Das heißt, das Hören auf diese eine sanfte Stimme ist nur eine Dimension, die aus der Herzensbeziehung zu Jesus heraus fließen soll. Was ich jetzt sage, klingt paradox, ist aber so wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Stimme zu hören macht niemals Sinn, außer sie kristallisiert sich aus einer ganz bestimmten Art von Leben heraus. Und diese ganz bestimmte Art von Leben nennt die Bibel Freundschaft mit Gott. Negativ formuliert könnte dies bedeuten, vielleicht vernehme ich das Reden Gottes deshalb nicht, weil ich keine freundschaftliche Beziehung zu ihm pflege. Was mir wichtig ist, wir sind keine Lehrlinge, die bei Jesus in die Lehre gehen, sondern Jesus selbst nennt uns beispielsweise in Johannes 15,15 Freunde und in Johannes 13,33 Kinder. Freunde, Kinder. Das heißt, Gott ist kein bloßer Lebensplaner, kein Richtungsweiser, der seine Kinder irgendwo wie Spielfiguren auf einem Schachbrett hin und her schiebt. Nein, sondern er möchte in erster Linie unser Vater sein. Das ist etwas, was mir in den letzten Jahren so wichtig geworden ist, Gott als Vater kennenzulernen, der das Beste für mein Leben möchte, der vor allem in erster Linie mein Herz möchte, eine Beziehung zu mir pflegen möchte, seine Geschichte mit mir teilen möchte. Diese biblische Grundwahrheit, die müssen wir in der ganzen Dimension immer wieder neu verinnerlichen und verstehen. Das heißt, gerade wenn es um dieses Thema geht, geht es nicht in erster Linie als Ziel, sich zu setzen, Gottes Stimme zu hören, sondern das erste Ziel muss es immer sein, die Herzensbeziehung mit ihm gemeinsam zu pflegen. Und wenn wir dann in einer liebenden Beziehung mit ihm stehen, werden wir immer besser diese eine sanfte Stimme vernehmen. und es lernen und sensibler werden, diese eine sanfte Stimme besser von den lauten Stimmen der Welt unterscheiden zu können. Die sanfte Stimme Gottes, sie ruft immer in die Herzensbeziehung. Ein zweiter biblischer Aspekt, sie entspricht immer seinem Wesen. Wenn ich so zurückblicke, als ich 1988 zum Glauben kam, so die ersten paar Jahre hatte ich so dieses Gott-Chef-Syndrom-Bild. Das heißt, Gott war für mich irgendwo eine Art himmlischer Chef, der mir durch die Bibel, durch sein Wort sagte, wie ich zu leben hatte. Also Lebensplaner und Richtungsweiser. Das war das Modell, das ich am Anfang von ihm hatte. Und dann in einem Prozess der Veränderung, meinem Herz, meinem Denken auch, habe ich hier eine Korrektur dieser verzerrten Sichtweise erleben dürfen und lernte Jesus immer besser als den kennen, der er in Wirklichkeit ist. Er, der selbst von sich sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, 29 bis 30. Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Matthäus 15, 32. Ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. Lukas 22, 27. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Johannes 10, 10. Und Jesaja, der über Christus sagt, er wird weder kämpfen noch schreien. Er wird seine Stimme nicht in der Öffentlichkeit erheben. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Matthäus 12, 19 bis 20. Diese Aussagen und viele, viele mehr haben alle etwas gemeinsam. Sie verdeutlichen das Wesen von Jesus und damit auch das Wesen der Stimme Gottes. Das heißt, wenn es wirklich unser Anliegen ist, diese eine sanfte Stimme zu vernehmen, dann ist es gut, dann sollten wir eine hohe Priorität daran setzen, vom Wort Gottes her den Charakter von Jesus zu studieren. Denn sein Wesen widerspiegelt die Art, wie Gott spricht. Ihr wisst ja, Stimme ist immer auch ein Ausdruck der Persönlichkeit. Wie die Persönlichkeit, so wird die Stimme sein. Negativ formuliert bedeutet dies, eine Stimme, die autoritär ist, fordernd, befehlend, kann nicht die Stimme Gottes sein. Weil eine solche Stimme dem Charakter, dem Wesen Gottes widersprechen würde. Das heißt, diese eine sanfte Stimme, wie man anhand von der Bibel sieht, gerade vom Neuen Testament, ist sanft, demütig, leicht, nicht schreiend, dienend, lebenbringend, das geknickte Rohr nicht zerbrechend, den glimmenden Docht nicht auslöschend und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist die Stimme Gottes, Wesen und Charakter. Das heißt, man kann die Stimme Gottes an bestimmten Wesensmerkmalen klar erkennen. Eine dritte Linie, biblische Linie noch, wir lernen sie durch Erfahrung kennen. Wenn beispielsweise Hubert mich anruft, dann muss er sich am Telefon gar nicht mehr vorstellen. Ich kenne seine Stimme aufgrund jahrelanger Erfahrung. Sofort, wenn er anruft. Mit den ersten Worten, ah, das ist der Hubert. Und das ist, diese Tatsache ist auch für unser Thema enorm wichtig. Denn wie können wir sicher sein, dass es Gottes Stimme ist? Wie können wir lernen, dass es Gottes Stimme ist, die zu uns spricht? Die Antwort ist auch hier durch Erfahrung. Ich glaube, das ist das, was Jesus in Johannes Kapitel 10 auch unterstreichen möchte, diesem Vergleich mit den Schafen. Ich dachte mir immer, warum vergleicht der Herr uns mit Schafen? Warum? Warum mit Schafen? Und ich für mich habe entdeckt und glaube, dass der Vergleichspunkt darin liegt, dass wenn sogar Schafe die Stimme ihres Herrn erkennen können, dann möchte uns Jesus verdeutlichen, dann können sogar wir Menschen auch die Stimme unseres Herrn unterscheiden lernen von den Stimmen dieser Welt. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 27. Und es ist bemerkenswert, dass die Schafe, wenn sie zum ersten Mal die Stimme ihres Herrn hören, nicht diese Stimme von den anderen Stimmen unterscheiden können. Auch sie müssen durch Erfahrung lernen, die Stimme ihres Herrn von den anderen Stimmen zu unterscheiden. Und das, glaube ich, gilt auch für uns. Wachstum im Glauben beinhaltet unter anderem auch eben, dass durch Erfahrung im Umgang mit dem Reden Gottes die Sensibilität wächst in unserem Leben, eben die Stimme unseres Hirten, unseres Herrn, besser von den lauten Stimmen der Welt zu unterscheiden können. Und wenn das Schafe können, lernen können, dann kann das ich auch lernen. Soweit ganz kurz umrissen, drei biblische Aspekte im Umgang mit dieser einen sanften Stimme. Es gibt aber leider auch Rivalen dieser sanften Stimme, diese lauten Stimmen der Welt. Ich habe gesagt, das sind zwei Teile heute, die sanfte Stimme Gottes einerseits und die laute Stimme der Welt andererseits. Und einige, ich betone nur einige dieser lauten Stimmen, mit denen ich persönlich immer wieder auch konfrontiert bin, möchte ich mit euch gemeinsam jetzt betrachten. Da ist zum ersten Mal die Stimme der Vernunft. Es gibt ein ganz, ganz bekanntes Gemälde, das Abendmahl von Leonardo da Vinci. Er malte das 1494 bis 1498. Auf diesem Bild sieht man hier Jesus, umgeben von den Aposteln. Die Szene handelt kurz nachdem Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten. Und dieses Gemälde gilt als Meilenstein in der Kunst der Renaissance. Und so groß aber auch dieser Meilenstein in der Kunst ist, so problematisch finde ich dieses Bild aus der Sicht der Bibel zu dem Thema Abendmahl. Wenn wir das Bild hier genau betrachten, sehen wir Folgendes. Zum einen hier Jesus in der Mitte und hier brav rundum die 12 Aposteln und hier ein Tisch, schön angeordnet. Es ist nur so, vom biblischen Bericht her stimmt das einfach nicht. Wieso? Weil es in der jüdischen Kultur gar keine Tische gab. Es gab keine Tische, die Juden kannten das nicht. Das heißt, zur Zeit von Jesus lag man auf dem Boden, auf Polstern abgestützt, ziemlich durcheinander und hat so gegessen. Wir sehen hier fern am Hintergrund, bei Da Vinci ist es taghell beispielsweise. Und wir wissen vom biblischen Bericht her, das Mahl begann am Abend und dauerte bis spät in der Nacht. Es war also dunkel. Und was noch auffällt hier an der Decke, diese Fresken, die stammen alle aus der Zeitepoche von Da Vinci. In der Zeit des Judentums, des ersten Jahrhunderts, gab es gar keine Fresken. Die Juden kannten das gar nicht. Das heißt, Leonardo interpretiert das Abendmahl verzerrt. Es entspricht nicht der damaligen biblischen Tatsache. Aus zwei Gründen. Erstens einmal ging er von seiner persönlichen Vorstellung aus. Und zweitens malte er das Bild aufgrund seines Weltbildes des 15. Jahrhunderts. Ihr fragt euch vielleicht, ja Peter, warum erzählst du diese Geschichte? Sie illustriert ganz, ganz zentral etwas extrem Wichtiges im Umgang mit der Stimme Gottes. Weil nicht nur Da Vinci, sondern auch wir, auch du, hast ein Weltbild. Und dieses Weltbild, beobachte ich in meinem Leben oft, wirkt wie eine Art Filter, durch das das Reden Gottes zuerst einmal hindurch muss. Und unser europäisches Weltbild ist ganz stark geprägt von dem Stichwort Vernunft. Es gab einmal eine Zeit im 18. Jahrhundert, wir nennen die Zeit auch die Zeitepoche der Aufklärung, da gab es einige Menschen, die hatten ein ganz klares Ziel. Sie wollten die Welt grundlegend verändern und sie entwickelten eine Art neuer Glaube. Jetzt hör gut zu. Und zwar der Glaube an die Vernunft. Die Vernunft ist der wahre Glaube. Und dieser eine Satz von René Descartes, cogito ergo sum, ich denke also bin ich, wurde nicht nur berühmt, sondern hat sich ganz, ganz tief in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Wollen, in unseren ganzen Menschen eingeprägt. Seit 200 Jahren prägt man uns von klein auf ein, dass wir alles rational anpacken müssen. Wir sollen rein vernunftsmäßig, rational an die Dinge des Lebens, an die Herausforderungen des Lebens herangehen. Das impft man uns ein. Unser ganzes Wissens- und Bildungssystem ist aufgebaut auf der Vernunft, weil wir sind ja alle vernünftige Menschen. Das heißt, wir interpretieren die Welt vor allem durch die Brille der Vernunft. Das ist unser Weltbild. Die Folgen und Nebenwirkungen sind absolut fatal. Möglicherweise gehen wir beispielsweise an das Wort Gottes auch mit dieser Brille der Vernunft heran. Das sieht dann so aus, dass wir differenzieren zwischen dem Reden Gottes, das vernünftig sein sollte, natürlich, und das, was uns als unvernünftig erscheint, das ist eher nicht Gott, der redet. Oder wir beten um Führung. Und ich beobachte, dass wir dann sehr oft wieder auch mit dem Verstand, unseren eigenen Vorstellungen und Verstand, eben an diese Dinge dann herangehen. Merken das vielleicht nicht einmal. Die Vernunft wird dann zum Maßstab, was von Gott ist, beziehungsweise was nicht von Gott ist. Was ich sagen möchte ist, Gott möchte dein Weltbild, den Rahmen deines Weltbildes sprengen. Denn die schlechte Nachricht ist, Gott ist kein vernünftiger Europäer. Schon einmal bemerkt? Gott ist kein vernünftiger Europäer. Einige biblische Beispiele. Der Prophet Jesaja, jetzt hör gut zu, soll auf Anweisung Gottes hin 3 Jahre lang nackt und barfuß durch Jerusalem gehen. Jesaja 20, Verse 2 bis 4 nachzulesen. Hesekiel soll auf Anweisung Gottes Brot in Mistflagen aus Menschenkot backen. Hesekiel 4, 12 bis 13. Hosea soll auf Anweisung Gottes hin eine Prostituierte heiraten und mit ihr Kinder zeugen. Hosea 1, 2. Abraham bekommt von Gott den Befehl, seinen einzigen Sohn, den Sohn der Verheißung, zu opfern. Elia bekommt von Gott den Befehl, während einer Zeit der Dürre sich an einen Bach zu begeben und zu erwarten, das müssen wir uns vorstellen, zu erwarten, dass dort Raben ihn mit Nahrung versorgen werden. Ist das vernünftig? Macht das Sinn? Wisst ihr, ich weiß nicht, wie das auf euch wirkt, aber das bringt mich ordentlich in Schwitzen. Denn der Gott der Bibel, so wie ich Gott aus der Schrift her kennengelernt habe, ist offensichtlich ein Gott, der sehr unorthodox manchmal spricht und handelt und führt. Kein vernünftiger Europäer. Und das bedroht meine Weltsicht, weil ich, Peter, bin doch vernünftig, studiert, gelernt, viel Wissen, so vernünftig, strukturiert. Eine große Herausforderung. Denn, das ist mir ein Anliegen auch, wenn du wirklich, wenn es dein Anliegen ist, auch diese eine sanfte Stimme zu hören, dann musst du damit rechnen, dass Gott manchmal auch unorthodox zu dir sprechen wird. Ganz sicher. Ich habe das öfters erlebt. Das heißt, sein Reden wird manchmal unvernünftige Züge tragen. Ein Beispiel. Ich weiß, manche kennen die Geschichte, aber so ein Beispiel, das mich wirklich ganz persönlich gepackt hat vor ein paar Jahren. Wir haben eine Wohnungsnot gehabt und waren dann in der glücklichen Situation, eine Wohnung kaufen zu können. Und dann sahen wir diese Wohnung hier in Götzis und das war die absolute Traumwohnung. Genau das, was wir gesucht und gewollt haben. Ah, perfekte Wohnung, alles hat gepasst. Der Preis war okay, die Einteilung der Zimmer, die Wohnungssituation, das ganze Umfeld, das war absolut perfekt. Eine Situation, wo man sagen muss, schlag zu. Und die Stimme der Vernunft sagte, Peter, kaufen. Kaufen, schlag zu. Dann ging ich heim, ging wirklich ins Gebet und dann hörte ich diese eine sanfte Stimme, die nur ein Wort sprach. Warte. Klingt das vernünftig? Da ist diese Situation. Andere Mitbewerber, die auch diese Wohnung vielleicht kaufen wollen. Und Gott sagt einfach, warte. Ein Wort. Das war alles, was er sagte. Ich kann mich noch erinnern, wie ich dann an den Verkäufer angerufen habe und gesagt, wir nehmen die Wohnung nicht. Und dann gingen ungefähr 2-3 Monate durch die Lande. Ich tat gar nichts. Ich suchte nach keiner Alternative. Ich tat wirklich absolut nichts. Eines Tages klingelt das Telefon. Der Verkäufer dieser Wohnung war am Telefon und sagt ungefähr Folgendes. Ich dachte damals, sie hatte wirklich ehrliches Interesse an dieser Wohnung. Möglicherweise lag es ja am Preis. Ich wäre bereit, 10.000 Euro mit dem Preis herunterzugehen, wenn Sie die Wohnung kaufen. Ich erzähle diese Geschichte nicht, um zu sagen, ich habe damit spekuliert, dass das so sein wird. Ich dachte, die Wohnung ist sicherlich weg. Ich war nur gehorsam. Und ich habe gelernt in den letzten Jahren, Gott sagt oftmals, Peter, warte. Dieses eine Wort, das ich so nicht mag, weil ich möchte ran an die Dinge, möchte die Dinge umsetzen. Ich bin ja voller Tatendrang, Ideen. Und Gott sagt, warte. Klingt das vernünftig? Ich glaube zutiefst, das sind oftmals Situationen, die sind ganz, ganz wichtig für unser geistliches Wachstum. Denn wie reagieren wir, wenn etwas vernünftig in meinen Augen erscheint und Gott sagt, warte. Nur weil es vernünftig ist, heißt das noch nicht, dass es Gott ist, der zu dir redet. Nur weil etwas unvernünftig ist, heißt das noch nicht, dass es nicht Gott ist, der zu dir redet. Haben wir das verstanden? Die Stimme der Vernunft ist eine sehr laute Stimme. Das Reden Gottes muss sehr oft durch diesen Filter zuerst hindurch. Und was bleibt dann noch übrig? Wenn du Gottes Stimme hören willst, rechne damit, dass er manchmal unorthodox zu dir sprechen wird. Und trotzdem ist es seine leise, sanfte Stimme. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Vernunft, den Verstand an den Nagel hängen sollten. Man kann ja bekanntlicherweise von mehreren Seiten vom Pferd fallen. Aber es geht darum zu erkennen, dass auch unser Verstand unter dem Einfluss der Sünde steht. Dass es auch darum geht zu verstehen, dass wir aus diesem Grund eben auch unsere Vernunft, unseren Verstand unter die gute Herrschaft Gottes stellen sollten. Und das geht es. Die Stimme der Vernunft. Eine zweite, sehr laute Stimme ist die Stimme der geistlichen Zerstreuung und Ablenkung. Vielleicht warst du heute während dem Lobpreis beim Singen nicht ganz immer bei der Sache. Oder jetzt während dieser Botschaft, während ich zu dir spreche, bist du vielleicht ab und zu mal innerlich mit deinem Ohr nur dabei gewesen, mit dem anderen warst du zu Hause beim Putzen, weiß was ich immer, was du vielleicht gedacht hast, heute schon alles. Am Abend dämmert es dir vielleicht, dass du heute noch gar nicht gebetet hast. Und die Ursache für all diese Dinge ist eben die Tendenz zur geistlichen Zerstreutheit und zur Ablenkung. Tagtäglich werden wir mit so vielen lauten und zerrenden und rufenden Stimmen konfrontiert, die dahin führen, dass wir zerstreut sind, abgelenkt sind. Was Menschen von Gott fernhält, ist eben Ablenkung. Ihr wisst doch, wie das ist. Es gibt so vieles, das man noch tun sollte. Und was ich betonen möchte, ist, dass wir eben erkennen müssen, dass der moderne Lebensstil einfach eine wirklich ernsthafte Bedrohung darstellt für unser geistliches Leben. Und zwar eine Bedrohung, wo ich glaube, dass wir das noch nicht in der ganzen Dimension begriffen und verinnerlicht haben. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen. Meine Erfahrung ist, ausgefüllte Zeit plus Ablenkungen plus Pflichten führt in Summe abnehmendes Interesse an der Freundschaft mit Gott. Das ist der Hauptpunkt. Wenn wir da Opfer sind, werden wir die Stimme Gottes nicht hören, weil die Stimme Gottes nur aus der Beziehung zu Jesus heraus sich herauskristallisiert. So oft finde ich mich in diesem Modell wieder. Vielleicht betrifft dieses Modell dich nicht, aber ich stelle fest, ja, in meinem Leben stimmt das so. Ausgefüllte Zeit plus Ablenkungen plus Pflichten, das führt letztlich dass meine Beziehung zu Jesus ausgedünnt wird. Und ich erkenne, man kann die Beziehung zum Herrn nicht in die Ritzen eines übervollen Terminkalenders hineinquetschen. Das geht nicht. Was kann man dagegen tun, gegen dieses Modell? Zwei Dinge sind mir persönlich wichtig geworden. Erstens einmal möchte ich sagen, leite dich selbst an. Nicht jeder ist berufen, andere Menschen anzuleiten oder beispielsweise Gemeindeleiter zu werden. Aber jeder ist berufen, sich selbst zu leiten. Und ich merke persönlich immer wieder, es ist viel einfacher, hier zu stehen und eine Predigt zu halten wie diese. Es ist viel einfacher, mit jemandem sich über den Glauben zu unterhalten. Aber es ist viel, viel, viel schwieriger, mein Leben zu verlangsamen beispielsweise, mich an einen einsamen Ort zurückzuziehen, um zu beten und die Bibel zu lesen, um mich auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Und dann höre ich sie, diese eine Stimme, diese weltliche Stimme, die zu mir auch manchmal sagt, ja Peter, eines Tages, wenn es in deinem Leben ruhiger wird, dann wirst du. Punkt, Punkt, Punkt. Wisst ihr, was ich feststelle? In meinem Leben wird es nicht ruhiger. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben wird es einfach nicht ruhiger. Es ist immer laut, es sind immer laute Stimmen, die nach mir rufen, die meine Aufmerksamkeit buhlen, die mich zerren. Das heißt, was immer ich auch erreichen will, ich muss es in diesem unruhigen Leben erreichen. Wenn beispielsweise Gott mich in die Stille ruft, dann werde ich das in diesem unruhigen Leben verwirklichen müssen. Und das Gleiche gilt auch für dich. Was immer dir Gott aufs Herz legt, du wirst es in deinem unruhigen Leben verwirklichen müssen oder du wirst es nicht in deinem unruhigen Leben verwirklichen. So einfach ist das und so herausfordernd. Leite dich selbst, führe dich selbst, was auch immer das heißt für dich. Zweiter wichtiger Punkt ist, baue Altäre. Weil in der Bibel wird immer wieder auch von Altären gesprochen. Gerade im Alten Testament, Beispiel 1. Mose 28. Da sehen wir auch eine Situation, da geht es um einen Mann namens Jakob. Und dieser Mann hat das gleiche Problem. Er leidet unter geistlichen Zerstreutheit und Ablenkung. Das heißt, wir sehen hier, Gott möchte zu Jakob sprechen, aber Jakob ist zu beschäftigt. Kennen wir das? Wir sind so beschäftigte Menschen. Und dann greift Gott zu einer ganz radikalen Maßnahme. Nämlich am Abend, wo Jakob schläft, das ist oft so eine Möglichkeit, wo dann Gott manchmal spricht, wenn wir wirklich ruhig werden, indem wir schlafen, spricht Gott Jakob in einer Vision an. Und dann lesen wir in 1. Mose 28, 16, da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Was Jakob dann macht, ist, er nimmt einen Stein, der als Kopfkissen diente, und stellt ihn als Altar auf. Und das ist eine sehr wichtige Handlung. Denn diese Handlung sollte ihn daran erinnern, wie sehr er es nötig hatte, erinnert zu werden, dass Gott ihn ansprechen möchte. Und meine Überzeugung, meine Erfahrung ist auch, dass auch ich in meinem Leben immer wieder Altäre bauen muss, die mich daran erinnern, dass Gott ganz konkret heute zu mir sprechen will. Auf meinem Schreibtisch liegt diese Visitenkarte, darauf steht Johannes 10, 27. Und die Frage, auf wen höre ich heute? In Anlehnung an auf das, was Jesus hier sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich merke, diese Frage, wenn ich sie reflektiere, jeden Tag neu, hat eine Auswirkung auf mich. Auf wen höre ich heute? Auf welche Stimmen höre ich heute? Es gibt ja diese wunderbaren Post-it-Notizhaftblöcke. Wie wäre es mal, wenn man in ein Geschäft zu gehen, mal so einen Stapel zu kaufen, das Wort hinhören darauf zu schreiben und für die ganz geistlich Zerstreuten unter uns einmal die Wohnung zu tapezieren? Beginnen mit dem Badezimmer, mit dem Schlafzimmer, mit dem Armaturenbrett des Autos, mit dem WC, wie auch immer, überall so ein Post-it. Hinhören, das ist ein Altar. ein Altar, der möglicherweise uns helfen kann, immer wieder neu während der Geschäftigkeit unseres alltäglichen Lebens eben innerlich zu sagen, Herr, sprich zu mir. Hilf mir, deine leise, sanfte Stimme, die mich beim Namen ruft, jetzt, heute zu hören. Weil die Stimme der geistlichen Zerstreuung und Ablenkung ist eine sehr massive, sehr laute Stimme. Eine letzte Stimme noch, auch eine sehr laute Stimme, die Stimme des Ungehorsams. Ich habe mir das ganz bewusst auf das Ende hin aufbereitet, weil das geht unter die Haut, also mir geht das unter die Haut, die Stimme des Ungehorsams, weil spricht Gott zu mir? Antwort, ja, ich erlebe das, Gott spricht konkret zu mir. Reagiere ich immer mit Gehorsam darauf? Ich wünschte, ich könnte auch diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Leider ist das nicht der Fall. Nicht immer reagiere ich durch Gehorsam auf Gottes Stimme. Manchmal erstickt meine eigene Faulheit, meine Bequemlichkeit, mein Eigensinn, meine eigenen Pläne das Reden Gottes. Ich stelle fest, die Stimme des Ungehorsams, das ist nicht so offensichtlich gleich zu erkennen. Das ist sehr fein, sehr subtil. Die Stimme des Ungehorsams trägt viele verschiedene Gewänder. Und die Stimme tarnt sich sehr gut. Sehr oft ist es einfach die Faulheit, die Bequemlichkeit. Ach, es passt mir jetzt nicht in den Kram, wie auch immer. Das sind so Facetten der Stimme des Ungehorsams, die ich in meinem Leben entdecke. Vielleicht betrifft dich das nicht, aber mich betrifft das, stelle ich fest. Weshalb erzähle ich das? Weil ich eine erschreckende Beobachtung gemacht habe in Bezug auf diese Stimme des Ungehorsams. Jedes Mal, wenn ich nämlich Nein zu Gott sage, verändert das mich ein bisschen. Ich stelle fest, mein Herz wird etwas kälter, mein Geist etwas stumpfer. Mein Verlangen nach Bequemlichkeit wird etwas größer. Das heißt, der Preis ist extrem hoch, den wir bezahlen, wenn wir auf Gottes Reden hin mit Lethargie und Schweigen reagieren. Extrem hoher Preis. Denn diese Stimme hat es in sich, trägt die Macht in sich, die Stimme Gottes zum Schweigen zu bringen oder zu dämpfen oder zu ersticken. Ich glaube, Paulus schreibt deshalb ganz bewusst in Epheser 4,30 an die Christen in Ephesus Folgendes. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Dieses griechische Wort meint dämpfen, ersticken. Das heißt, man kann das Reden Gottes, den Geist Gottes dämpfen. Eine Möglichkeit ist diese laute Stimme des Ungehorsams. Warum sollte Gott zu mir und zu dir sprechen, wenn ich lediglich meine eigenen Pläne umsetzen möchte, wenn ich kein aufnahmebereites Gefäß bin, wenn es gar nicht mein Anliegen ist, sein Anliegen zu meinen zu machen? Reagiere ich immer mit Gehorsam auf Gottes Reden und da spüre ich in meinem Herzen eine Sehnsucht. Ich möchte dahin reifen, dass ich in Zukunft Ja sagen kann. Und ich merke zugleich, Ja ist nicht nur eine Antwort, sondern Ja sind zwei Buchstaben, die man ein ganzes Leben lang immer wieder neu durchbuchstabieren muss. Das größte Abenteuer, das wir als Menschen erleben können, ist das zu verwirklichen, für das wir eigentlich geschaffen worden sind. Und ich sagte eingangs, wir sind geschaffen, um Gottes Stimme zu hören. Wir sind von unserem Schöpfer her so geschaffen worden, so konstruiert worden. Seine Absicht gewesen, dass wir in Kommunikation mit ihm treten können. Und nach 22 Jahren Glaubensreise packt genau diese Tatsache mich immer noch. Fasziniert mich. Gott möchte sprechen. Und diese leise Stimme, die mich ganz sanft beim Namen ruft, manchmal auch flüsternd zu mir spricht, lässt mich nicht wieder los. Da spüre ich diese Sehnsucht in mir, diese sanfte Stimme noch besser zu vernehmen. Teilst du diese Sehnsucht? Möchtest du diese Sehnsucht mit mir teilen? Ich möchte diese Botschaft mit einigen Fragen beenden. Fragen, die auf konkrete Antworten zielen. Fragen, die zum Nachdenken anregen. Fragen, die jeder persönlich für sich ganz alleine nur beantworten kann. Ich sagte unter anderem heute, dass Gottes Stimme zu hören niemals Sinn machen würde, außer sie kristallisiert sich aus einer ganz bestimmten Art von Leben heraus. Und ich sagte, diese bestimmte Art von Leben nennt die Bibel Freundschaft mit Gott. Ich frage dich, wie sieht es jetzt heute ganz persönlich in deinem Leben aus? Hast du eine Herzensbeziehung zu Jesus? Wie würdest du reagieren, wenn beispielsweise Gott zu dir sagen würde, geh an einen Bach, warte dort, bis Raben kommen, die dich mit Nahrung versorgen? Wie würdest du das einordnen? Würde der Filter der Vernunft das einfach nicht durchlassen? Ich sagte, Gott handelt und spricht sehr oft unorthodox. Darf Gott, frag dich mal ganz persönlich, darf Gott mein von der Vernunft geprägtes Weltbild sprengen? Den Rahmen meines Weltbildes, das, was ich sehe, das, was ich glaube, das, was ich für möglich halte, sprengen? Wir glauben das, was man uns gelehrt hat, zu glauben. Und es ist oftmals das, was wir sehen. Oftmals das, was uns vernünftig unter Anführungszeichen erscheint. Gott hat nicht dieses Weltbild. Bin ich grundsätzlich ein aufnahmebereites Gefäß? Was unternehme ich ganz konkret im Kampf, den alltäglichen Kampf gegen meine geistliche Zerstreutheit und die vielen Ablenkungen, mit denen ich konfrontiert bin? Gott ist ständig daran, auch heute, auch jetzt, den Lärm der Stimmen der Welt zu übertönen. Was werde ich konkret unternehmen, um diese Stimme, die auch mich leise beim Namen ruft, in Zukunft noch besser zu vernehmen?